Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Haben Sie schon einmal Ahnenforschung betrieben? Vielleicht mal kurz die Hand heben, wer schon mal in seinem eigenen Familienstammbaum geforscht hat. Okay, das sind ein paar Hände. Ich persönlich habe das noch nicht getan. Unsere Tochter musste letztens im Fach Französisch ihren Familienstammbaum aufzeichnen, zum Glück nur bis zu den Großeltern, denn mit 40 Cousins und Cousinen war das Blatt schon gut gefüllt. Es gibt Menschen, die haben Freude daran und andere, die finden das eher langweilig. Trotzdem möchte ich heute mit Ihnen und mit euch zu Hause an den Bildschirmen einen Stammbaum anschauen, und zwar den Stammbaum von Jesus. Es gibt ja vielleicht manche Leute, vielleicht gehören Sie dazu, die, wenn sie im Alten Testament lesen, sich immer mal fragen, je weiter sie kommen, oh Mann, warum taucht denn hier schon wieder so ein langweiliges Geschlechtsregister auf? Davon gibt es nämlich ziemlich viele im Alten Testament. Und selbst in zwei der Evangelien, nämlich bei Matthäus und bei Lukas im Neuen Testament, werden auch jeweils Familienstammbäume aufgezählt, einmal der von Josef im Matthäusevangelium und der von Maria im Lukasevangelium. Dann kann man sich fragen, warum machen die das bloß? Es ist doch gar nicht so interessant. Aber so schwer ist das gar nicht zu erklären. Familienstammbäume spielten nämlich bei den Israeliten tatsächlich eine sehr große Rolle. Warum? Weil man so überhaupt erst nachweisen konnte, dass man wirklich ein rechtmäßiger Israelit beziehungsweise später dann Jude war. Bis ins Jahr 70 nach Christus war es eigentlich für jeden Juden lückenlos möglich, seinen Stammbaum bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen zu lassen. Im Buch der ersten Chronik im 9. Kapitel steht auch, so wurden die Namen aller Bewohner Israels, zum Glück war Israel ein relativ kleines Land, ist es ja heute noch, aber alle Namen der Bewohner wurden festgehalten und in die Chronik der Könige von Israel geschrieben, und deshalb können wir die dort heute auch noch nachlesen. Und wer sich richtig erinnert, selbst der Ursprung der Weihnachtsgeschichte oder der Beginn der Weihnachtsgeschichte hat ja auch eine Volkszählung, also die Datenerfassung von Stammbäumen als Ursprung. Wer in Israel seine Abstammung nicht nachweisen konnte, der wurde dann auch demzufolge nicht als Jude oder als Israelit anerkannt, und der hatte dann auch mit Nachteilen zu rechnen. Da lesen wir zum Beispiel beim Propheten Esra oder ähnlich dann auch bei Nehemia: Von den heimkehrenden Familien stammten 652, also eine ganz genaue Zahl, aus den Orten Tel Melach, Tel Harsha, Kerub Adon und Immer. Sie gehörten zu den Sippen Delaja, Tobia und Nekoda, konnten jedoch ihre israelitische Abstammung nicht nachweisen. Einige der Priester durften keinen Tempeldienst ausüben, denn ihre Abstammungsregister waren nicht aufzufinden. Ihr seht also, wer eine gute öffentliche Stellung einnehmen wollte oder zum Beispiel als Priester im Tempel dienen wollte, der musste durch seinen Stammbaum nachweisen, dass er ein rechtmäßiger Israelit bzw. Jude war oder dass auch bekannte Leute unter seinen Vorfahren waren bzw. zumindest keine üblen Persönlichkeiten. Auch das konnte negative Auswirkungen haben. Jetzt gab es über den Messias, auf den ganz Israel hoffte, klare Verheißungen und Prophezeiungen, die mit seinem Stammbaum zu tun hatten. Und das Allerwichtigste ist, dass der Messias, nicht nur der Retter für Israel, sondern der Retter für die ganze Welt, von Abraham abstammen sollte, also der Urvater aller Urväter. Eigentlich der Mann, durch den die Geschichte Gottes mit Israel und mit der Welt begonnen hat. Gott hat dem Abraham eine besondere Verheißung gegeben, und ich nehme an, ihr kennt sie. Im 1. Mose, Kapitel 22, können wir das nachlesen. Alle Völker der Erde werden durch dich, deine Nachkommen, am Segen teilhaben. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun, beziehungsweise mir von ganzem Herzen zu vertrauen. Und das war ungefähr 2100 Jahre vor Christi Geburt. Tja, aber wie sollte das passieren? Natürlich durch den Stammbaum, den dann die Nachkommen Abrahams ergeben haben. Abraham hatte Söhne, Isaak war einer davon, und Gott wiederholt seine Verheißung an Isaak. Das lesen wir im 1. Buch Mose Kapitel 26 nach. Da sagt Gott zu Isaak: Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und überlasse ihnen dieses Land. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Und auch Isaak hat Söhne und der Sohn Jakob bekommt dieselbe Verheißung. 1. Mose 28, Gott sagt zu ihm: Deine Nachkommen, sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Jetzt wissen wir, dass Jakob 12 Söhne hatte, aus denen sich dann auch die 12 Stämme Israels entwickelt haben. Die nächste Frage lautet also automatisch: Aus welchem dieser 12 Stämme soll denn der Messias kommen? Und auch da gibt es eine ganz konkrete Antwort, nämlich er soll aus dem Stamm Juda kommen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 49, da lesen wir, wie Jakob seine 12 Söhne segnet, also jedem Sohn einen ganz speziellen Segen zuspricht. Und bei Juda sagt er: Nur dir gehören Thron und Zepter. Dein Stamm wird stets den König stellen, bis Shiloh kommt, der große Herrscher, dem alle Völker dienen sollen. Das war dann schon ungefähr 1804 vor Christus. An anderer Stelle in der 1. Chronik wird das sogar nochmal wiederholt und damit auch bestätigt, also eine andere Schriftrolle, ein anderes Buch zu einer anderen Zeit entstanden. Dort steht im 5. Kapitel: In das Verzeichnis der Stämme wurde aber auch Josef nicht an erster Stelle aufgenommen, obwohl ihm das Erstgeburtsrecht zuerkannt wurde. Denn am mächtigsten unter allen Bruderstämmen war Juda. Darum wurde auch einer aus dem Stamm Juda König von Israel. Dann stellt sich die nächste Frage: Wenn aber aus dem Stamm Juda, aus welcher Familie denn? Ein Stamm besteht ja aus vielen verschiedenen Familien. Aber auch hier ist das Alte Testament sehr genau. Da heißt es nämlich, der soll aus der Familie Isais kommen. In Jesaja 11, Vers 1 steht: Ein Spross, ein Nachkomme, wächst aus dem Baumstumpf Isai. Also hier wird ein Bild verwendet. Ein Spross aus dem Baumstumpf soll bedeuten, ein Nachkomme aus der Familie Isais. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Und Spross Isais ist der Name, um den es heute gehen soll. Ein Name, den Jesus Christus als Messias, als Retter der Welt erhalten hat. Und auch hier wird deutlich, dass wer soll es werden aus Isais Familie? Nämlich sein jüngster Sohn David. In Jeremia 33, Vers 15 steht: Ich werde aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufen, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird das Land gerecht regieren, weil er sich an meine Weisungen hält. Das war dann schon ungefähr 600 Jahre vor Christus. Also wir nähern uns dem Jahr Null zu Christi Geburt. Jetzt wissen viele von euch, dass Jesus ja auch manchmal Sohn Davids genannt wurde. Und genau das ist damit gemeint. Nicht, dass er ein direkter Sohn Davids war, das geht ja gar nicht. Es lagen ja viele Jahrhunderte noch dazwischen. Aber er war ein Nachkomme Davids. Und so haben die Israeliten, die Juden, ihn Sohn Davids genannt. Auch das lesen wir im Neuen Testament. Und wenn das jüdische Volk Jesus mit diesem Namen Sohn Davids angerufen hat, dann wussten sie, oder sie haben das gemacht, weil sie wussten, dass der Messias aus der Wurzel, aus dem Stammbaum Isais kommen sollte, wo David ja einer der Nachkommen war. Das heißt, und jetzt können wir den ganzen Stammbaum mal ein bisschen raffen und zusammenfassen. Der Messias sollte als erstes ein Nachkomme Abrahams sein, ein Nachkomme Jakobs, Isaaks, Isais und Davids, so wie es in der Bibel verheißen wurde. Und all diese Namen sind als Vorfahren Jesu in seinem Stammbaum im Lukas-Evangelium im 3. Kapitel nachzulesen. Es gibt noch ein schönes anderes Wortspiel im Hebräischen. Jesus wurde nicht nur Sohn Davids, also Spross Isais, ein Nachkomme aus der Familie Isais genannt, sondern auch Jesus der Nazarener. Er ist zwar in Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen. Und deshalb haben viele ihn dann Jesus der Nazarener genannt. Aber wenn Juden dieses Wort Nazarener hören, dann hören sie diese Wurzel Nazar, also drei Konsonanten, N, Z und R. Und dann wissen die Juden, das bedeutet Zweig. Also es bezieht sich nicht nur auf Nazareth als seine Heimatstadt, sondern auch auf diesen Zusatz. Er ist dieser verheißene Spross Isais. Er ist der Zweig aus der Wurzel Isais. Er ist der verheißene Retter. Das klang bei den Juden mit, wenn sie diesen Namenszusatz gehört haben. Und das wiederum heißt, Jesus ist zweifelsfrei der ersehnte Retter Israels, der ersehnte und erhoffte Messias für die ganze Welt. In ihm, in dieser einen Person, Jesus Christus, wird die Verheißung, die Gott einst Abraham gegeben hat und die er immer wiederholt hat, im Laufe dieses ganzen Familienstammbaums, in ihm wird diese Verheißung wahr. In Jesus Christus sollen alle Völker der Welt gesegnet werden, am Segen teilhaben. Im Neuen Testament, im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, steht im ersten Kapitel, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Jesus Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Das bedeutet, wenn du dich Jesus zuwendest und ihn in dein Leben einlädst, gehörst du mit zu den Erben Abrahams und ererbst den Segen, den Gott einst Abraham verheißen hat. Ist das nicht großartig? Und ich möchte euch vorlesen, wie dieser Segen ganz genau aussieht, nämlich im Buch des Propheten Jesaja. Im 11. Kapitel, wo wir vorhin schon den ersten Vers gehört haben, möchte ich euch 11 Verse vorlesen. Was von Davids Haus, Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Dann werden Wolf und Lamm, und hier sind wir wieder in einer bildlichen Sprache, friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Halleluja! Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. Allein diese Vorstellung, das Wissen um ihn, um Jesus Christus, erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, also der Nachkomme aus Davids Königshaus, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Das Zeichen für die Völker ist kein geringeres als das Kreuz von Golgatha. Das heißt, aus diesem Spross Isais, aus diesem Zweig, aus der Wurzel der Familie Isais, ist der Messias hervorgegangen. Und aus diesem Zweig wird ein Baum und am Ende das Kreuz. Das Kreuz, an dem wir alle Menschen, die es wollen und annehmen, errettet werden. Das ist doch eigentlich das wertvollste Geschenk, das man sich in seinem Leben nur wünschen kann. Dass du an Jesus glauben und Gottes Segen empfangen kannst. Denn wo er wohnt, wer Jesus in seinem Herzen hat, da wird Herrlichkeit sein, Frieden und Freude, Erkenntnis der Wahrheit, die uns frei macht. Was mehr sollten wir uns wünschen? Ich könnte mir vorstellen, dass von vielen Menschen dieses Jahr die Wunschliste ähnlich aussieht wie alle Jahre. Vielleicht ein neues iPhone oder das erste iPhone. Vielleicht neue Klamotten, Schmuck. Vielleicht auch die Heilung von einer Krankheit oder Harmonie mit der eigenen Familie. Die Beendigung eines Konflikts mit Bruder oder Schwester, gute Beziehungen zu den Eltern oder zu den Kindern, vielleicht das Ende der Einsamkeit und endlich echte, wahre Freunde an der Seite. Vielleicht aber auch wünschen sich manche Gutscheine und genügend Geld, um sich endlich keine Sorgen mehr machen zu müssen. So sieht vielleicht die alte Wunschliste aus, aber wie wäre es, wenn deine Wunschliste dieses Jahr nur einen einzigen, nämlich den wichtigsten Wunsch überhaupt, betreffen würde? Nämlich endlich eine echte persönliche Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Wir haben so viele Wünsche, Hoffnungen und Träume, dass wir manchmal gar nicht merken, wie Gott schon in unserem Inneren begonnen hat, ja, einen Spross, einen Keim, einen Zweig hervorwachsen zu lassen. Dass eine Wurzel zu keimen beginnt, das sehen wir ja im ersten Augenblick gar nicht. Das geschieht ja unten in der dunklen Erde. Dass ein Same stirbt und keimt, das ist erstmal etwas, was im Verborgenen, in der Dunkelheit geschieht. Aber irgendwann wird es dann sichtbar und bricht durch die Erdkruste hindurch. Und dann sieht man das kleine, junge Pflänzchen. Das heißt, irgendwann wird in deinem Leben sichtbar, was vielleicht schon vor einiger Zeit begonnen hat zu keimen und zu wachsen, wo Gott schon begonnen hat, in deinem Leben zu wirken. Und dann irgendwann wirst du es wahrnehmen und sehen. Und vielleicht ist jetzt, heute und hier dieser Augenblick gekommen, dass du ernst machst mit Jesus. Jahrhundertelang haben Menschen auf den Messias gehofft und gewartet, aber sein Stammbaum war von Anfang an festgelegt. Und alle Verheißungen ihn betreffend haben sich erfüllt. Das heißt, während du jetzt noch wartest, hat Gott sein Versprechen für Israel, für die Welt, für dich schon längst erfüllt. Alle deine Wünsche werden Erfüllung finden, wenn du dich Jesus Christus persönlich zuwendest. Ohne ihn hast du kein wahres Leben, aber mit ihm wirst du das wahre, erfüllte, tiefe, reiche und ewige Leben finden. Darum bitte Gott, deine Augen zu öffnen, dass er dich erkennen lässt, wo der Spross Isais, der Sohn Davids, Jesus Christus, dein persönlicher Retter und Erlöser sein will. Bitte ihn darum, dir zu zeigen, wo er schon längst in deinem Herzen gearbeitet und etwas vorbereitet hat, wo er dich an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Situationen deines Lebens schon berührt und etwas ins Rollen gebracht hat in deinem Leben. Warte nicht länger, sondern nimm das wahr, was dort am Wachsen ist und triff diese Entscheidung, diesen Jesus Christus, deinen Retter und Erlöser, persönlich kennenzulernen, damit du an Gottes Segen, den er einst Abraham versprochen hat, teilhaben kannst, dass du Erbe seines Reiches werden darfst, dass du Gottes Kind werden kannst. Bitte ihn darum, dass er dir zeigt, wo er schon längst im Verborgenen die Antworten auf deine Fragen vorbereitet hat. Setze dein ganzes Vertrauen auf ihn, denn er ist verlässlich und treu und er hält seine Versprechen. Er wird auch erfüllen, was er dir einst versprochen hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, als alles, was wir bitten oder verstehen können, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.